Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend, Tobias. Hi.
Heute haben wir einen Gast bei uns im Podcast, der schon mal bei uns war. Ich habe extra nachgeguckt, es war die Folge 176, aber er war auch am 23.12. bei uns im Podcast unterwegs. Man erinnert sich vielleicht ganz dunkel an unseren Weihnachtskalender, wozu er einen Beitrag gesponsert hat. Und da ging es um das Thema Lean Logistics. Und ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier ist. Begrüße ganz herzlich. Guten Abend, Tobias Herwig.
Guten Abend zusammen. Freut mich, mal wieder dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Du warst in der Folge 176 mit deinem Podcast, haben wir so ein bisschen genannt, Fabrik der Zukunft meets Logistics 4.0. Mittlerweile heißen wir nur noch Logistik-Podcast, aber hat sich grundsätzlich inhaltlich erstmal nicht viel geändert. Haben da so ein bisschen vor allen Dingen deine Expertise nutzen können, auf das Thema der Produktionslogistik reinzuschauen. Sehr spannende Folge, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Für die, die sträflicherweise diese Folge nicht gehört haben und auch dich in unserem Adventskalender nicht gehört haben, würde ich dich trotzdem bitten, vielleicht noch einmal ganz kurz dich als Person vorzustellen.
Ja, sehr, sehr gerne. Also, was mich motiviert und antreibt, ist es, entsprechend produzierende Unternehmen voranzubringen und das mit Blick auf Produktion, Logistik und auch alles, was so drumherum und dazu gehört. Und das mache ich ganz konkret als Geschäftsführer der Fischer Consulting. Wir sind eine Beratungsfirma, die einerseits Prozessberatung, Lean-Beratung macht, aber dann auch komplette Unternehmensberatung. Das heißt, wirklich von Organisation, Führungsthemen, bis hin halt eben dann zu den Prozessen. Und ja, daneben bin ich Podcast-Host, das Fabrik der Zukunft Podcast, das hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, dem Podcast im Bereich Produktion, Fabriken und mit der Frage, was ja gerade dann auch Verantwortliche in den Fabriken beschäftigt.
Ja,
Soweit so kurz, man könnte natürlich noch viel mehr erzählen.
ich glaube, es ist ganz gut und wir wollen ja auch ermuntern, sowohl diese Folge als auch die alte Folge mal anzuhören. Von daher, glaube ich, hast du ganz gut geteasert. Jetzt wollen wir uns heute um das Thema Lean Logistics kümmern. Fängst du mal mit einer Definition an, was mit einer Erklärung, was ist denn Lean Logistics und warum ist es wichtig?
Sehr gerne. Also, was mir grundsätzlich wichtig ist und das vielleicht vorneweg wirklich ein bisschen aus der Praxis zu erzählen, aus den ganzen Gesprächen im Podcast, aber natürlich auch aus den ganzen Projekten in meinem Berufsleben und natürlich auch aus dem, dass wir als Fischer Consulting Teil der Unternehmensgruppe Fischer sind. Und das kennt man wahrscheinlich auch über die Dübel und Fischer Technik und da gibt es noch ein paar andere Firmen. Und wenn wir da über Lean reden, und vor allem Lean Logistics, dann geht es eben darum, genau diese Lean-Prinzipien, die Lean-Management-Prinzipien, wenn man das so will, eben im Kontext der Logistik anzuwenden. Klassisch kommt das halt so aus dem Bereich der Produktion, wo es halt wirklich um die Wertschöpfung, so den produzierenden Prozess geht. Und das kann man halt eben aber auch wunderbar auf den gesamten Materialfluss anwenden oder die gesamte Supply Chain, wenn man so will. Und die Gesamtperformance am Ende verbessern und ja, auch so Themen wie Kundenzufriedenheit und alle Themen, die damit zusammenhängen, dann auch nach vorne bringen. Soll ich noch ein bisschen
Okay.
mehr erzählen?
Ja, das war jetzt, also ich habe jetzt gerade überlegt, das war jetzt so die Erklärung, was Lean Logistics ist, aber kannst du vielleicht mal noch mal ein paar Beispiele bringen für jemand, der sich noch nicht mit Lean Management beschäftigt hat, dass wir vielleicht da
Ja.
noch ein bisschen so einen Einstieg bekommen, was guckt man sich an, wie geht man vor, vielleicht, dass du da noch ein bisschen was dazu sagst.
Ja, sehr gerne. Also ich würde jetzt mal vielleicht erstmal von der Zielsetzung reingehen, ne? Also was sind so die klassischen Ziele, die man sich im Lean-Management und vor allem auch dann in der Lean-Logistik natürlich setzt? Also die Klassiker sind immer so diese Verschwendung reduzieren. Alles das, was nicht wertschöpfend ist oder auch andersrum dann eben halt vom Kunden bezahlt wird. Es geht darum, wirklich die Qualität hochzubekommen, aber dann halt eben auch gerade Durchlaufzeiten und generell auch alle Aufwände im Prozess irgendwo zu reduzieren. Ja? Also, dass das Ganze wirklich schlank ist. Also dieser Begriff der schlanken Prozesse, aber auch der schlanken Organisation. Ja? Es geht da auch nicht nur um den Prozess selber, sondern bei den ganzen Lean-Philosophien auch um die gesamte Organisation, wie man sich aufstellt, vom Management wirklich bis in den operativen Prozess. Am Ende wettbewerbsfähig zu machen. Und das ist, glaube ich, was auch alle Unternehmen interessiert. Ja? Wie kann ich wettbewerbsfähig sein und vor allem auch bleiben mit dem, was ich tue? Gerade in der heutigen Zeit ist das super wichtig. Und sind letztendlich die Lean-Prinzipien eine super Antwort drauf. Und da kann man jetzt in ganz, ganz viele Methoden und Tools und Prinzipien reingehen. Ja, von dem, dass man eine Wertstromanalyse macht, beispielsweise um ein Tool zu benennen, dass man dann gezielt auch Bestände reduziert, ja, um dann mal so einen Effekt aufzuzeigen. Und dann zum Beispiel schaut, dass alles, was man irgendwo hat, im Fluss ist, ja. Also das wäre dann wieder so ein Prinzip, um das auch mal als ein Beispiel zu nennen.
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, letzten Endes einen Prozess zu designen und ihn im Anschluss dann halt eben gemäß der Prinzipien dann zu optimieren. Das heißt, ich habe keine Ahnung, ihr fällt einen Baum und packt den von A nach B und dann wird also irgendwann ein Kanu draus, was dann halt eben geschnitzt wird und sich auf dem Wasser bewegen kann. Vielleicht, jetzt haben wir ja über die letzten Jahre in der Supply Chain gesehen, dass die durchaus anfällig ist. Wenn man Prozesse jetzt immer schlanker gestaltet, verliert man an der Stelle aus deiner Sicht so ein Stück weit die Resilienz, die Flexibilität, auf äußere Faktoren zu reagieren?
Ja, nein, also es ist ja immer die Frage, was ist das Ziel, ja? Und ein Prozess schlank aufzustellen heißt jetzt nicht, dass man alles rausnimmt, was man vermeintlich nicht braucht und dann ist man gar nicht flexibel, sondern es kann ja auch eine Anforderung sein, entsprechend flexibel oder noch flexibler zu werden. Ja? Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist im Lean-Kontext immer die Durchlaufzeit. Ja? Also das ist eine ganz wichtige Kennzahl. Und wenn ich die im Griff habe, dann löse ich eigentlich ganz, ganz viele Probleme. Ja? Weil wenn meine Produkte nicht unnötig irgendwo transportiert werden oder unnötig liegen, das heißt schnell am Ende beim Kunden sind, wo sie am Ende hin sollen, dann gewinne ich auch eben nicht nur schlanke Prozesse und habe wenig Aufwände, wenig Lagerkosten und so weiter, wenig Transportkosten, sondern dann habe ich auch in der Regel eine hohe Flexibilität und eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, also eine hohe Schnelligkeit auch, was mich dann auch wieder sehr flexibel macht, auf irgendwelche Störungen und Probleme zu reagieren. Und bei den Beständen ist es auch so, das ist so ein Thema, was manche so ein bisschen verteufeln, aber Bestände sind erstmal nicht gut oder böse, sondern es geht darum, die richtige Höhe an Beständen zu haben. Und da muss man dann halt eben auch solche Sicherheitsanforderungen berücksichtigen, die es auch natürlich zurecht geben kann. Ja? Und da gehört das so ein Resilienzthema dann auch mit dazu. Ja.
Also man könnte so als Beispiel für, ich glaube, Durchlaufzeit und Bearbeitungszeit sind so die zwei Elemente. Ne? So gutes Beispiel ist vielleicht, wenn jemand einen Führerschein beantragt, dann dauert es in Deutschland momentan um die 3 bis 4 Monate, glaube ich, bis man den bekommt. Das ist aber nicht die Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit ist vermutlich 40 Minuten. Ne? Und das ist der Unterschied, den man auch in der Firma versucht rauszuarbeiten. Der Kunde bestellt ein Produkt, muss er darauf wie auf den Trabi früher 14 Jahre warten? Oder hat er den innerhalb von 2 Monaten vielleicht, weil das Auto in der Zeit komplett aus allen Bestandteilen dann am Ende auf der Linie gefertigt wurde für ihn? Und das ist jetzt nur eins. Und bei den Beständen ist so der Dachboden das klassische Beispiel, oder? Wie man das vielleicht aus dem Privathaushalt kennt. Ne? Was liegt auf dem Dachboden? Was brauche ich wirklich? Und da gibt es verschiedene Methoden wieder, um das auf Stand zu bringen, oder?
Genau, ja, absolut. Ein schönes Beispiel für die Durchlaufzeit mit dem Führerschein, ja. Also das ist ein tolles Beispiel dafür, wie dann halt eben Prozesse oft unnötig lange dauern, ja, wo eigentlich gar nicht kein Wert entsprechend entsteht, ja, wo keine Bearbeitung stattfindet. Und da hat man dann halt eben Potenzial, das Ganze deutlich schlanker zu gestalten. Ja. Und das sind dann so die Prinzipien im Lean-Kontext. Ja. Wir sagen gerne wachsen, ohne zu wachsen. Ja. Also mit den Ressourcen, die man eh hat, da noch mehr rauszuholen und einen höheren Wertbeitrag am Ende zu stiften. Ja. Das ist auch mal vielleicht positiv formuliert, um nicht nur mal zu sagen, wir wollen Verschwendung vermeiden oder eliminieren oder so, sondern eigentlich geht es da daraus, dass man mit vielleicht auch weniger, aber am Ende mehr rausbekommt und vor allem den Kunden im Fokus hat. Ja? Also das ist das auch eins dieser Prinzipien, diese Kundenorientierung, die ganz, ganz wichtig ist und dass alle miteinander daran arbeiten. Ja? Also das eine ist es dann von so einem Prozess sauber zu designen, aber das ist vielmehr auch noch eine Grundhaltung, die sich natürlich in all diesen Tools und Methoden dann auch widerspiegelt, dass man halt auch gemeinsam kontinuierlich daran arbeitet. Da redet man auch über die kontinuierliche Verbesserung. Ja, oder KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, oder auch Kaizen, das ist diese Kaizen-Philosophie eben des Strebens nach dem immer besser werden.
Ja. Ja, mit dem Kaizen kannst du noch ein bisschen was zur Geschichte vielleicht sagen von Lean Management, weil es kommt ja aus der kollektiven Verantwortung aus dem Japanischen, glaube ich, ne, für das gemeinsam Geschaffene.
Genau. Also absolut richtig. Viele werden es wahrscheinlich wissen oder schon mal gehört haben, dass eben diese Kaizen-Philosophie quasi der Ursprung aus Japan kommt und dort entsprechend der populärste Vertreter, über den das dann auch in die USA und über die USA dann auch nach Deutschland kam, ist eben Toyota. Ja, die haben das mit ihrem Toyota-Produktionssystem vorgelebt und da hat man sich dann immer gefragt, wie schaffen die das, viel effizienter Fahrzeuge zu produzieren? Ja, was machen die anders? Und man hat halt eben gemerkt, dass es da halt verschiedene Methoden und Prinzipien gibt und auch Führungsprinzipien, an denen die sich orientieren. Und hat die dann erstmal, ja, vielleicht mehr schlecht wie recht kopiert und dann immer mehr auch kapiert und dann auch bei uns entsprechend genutzt. Ja.
Jetzt hast du ja mit dem Thema schon relativ lange zu tun, bist da aktuell auch tätig, hast eine Historie und viel Erfahrung. Kannst du unseren Hörern da vielleicht mal einfach beispielhaft einer der Prozesse oder was weiß ich, was du an der Stelle dann halt eben betrachtet und optimiert hast, bearbeitet hast, vielmehr, vielleicht mal darstellen?
Ja, also ein schönes Beispiel ist so eine Kommissionierung, sich mal zu betrachten, ja, so ein Kommissionierprozess. Mhm. Da gibt es ja ganz, ganz viele Arten, wie man kommissionieren kann. Und was man ganz oft sieht, ist, dass entsprechend so ein Kommissionierprozess, wenn man ihn sich mal anschaut, viele verschiedene Arten von Verschwendung auch beinhaltet, ja. Also das heißt, unnötige Wege beispielsweise, ja. Also der Mitarbeiter läuft, um die Teile irgendwie zu holen, ja. Dann im schlimmsten Fall findet er sie nicht gleich, ja. Das heißt, ich habe dann irgendwelche Suchprozesse. Wenn wir einen Ware-zu-Mann-Prozess haben, dann haben wir vielleicht auch noch Wartezeiten, ja. Oder weil irgendwas noch nicht da ist, muss dann gewartet werden. Vielleicht gibt es irgendwo Liegezeiten, dann gibt es vielleicht auch Überbestände. Also ich habe dann viel mehr Teile dort, um zu kommissionieren, wie die ich eigentlich brauche. Und dann kann es natürlich auch noch Fehler geben, ja. Das heißt, die dann auch auftreten. Und am Ende ist dann eine Verschwendungsart noch die Überproduktion, also dass man schon viel mehr zum Beispiel vorkommissioniert, wie man eigentlich bräuchte, ja, was dann auch wieder unnötig irgendwo rumliegt und Liegezeiten und Platz und so weiter braucht. Also das wäre jetzt so ein simples Beispiel, wie man so einen Prozess der Kommissionierung quasi angehen kann und analysiert. Das ist ein klassisches Projekt, was wir auch regelmäßig machen. Das gilt aber für alle Prozesse in der Logistik. Das heißt, man macht dann im Klassischen eine Wertstromanalyse, wo man eben analysiert, wie läuft so ein Prozess ab, wie viel Zeiten braucht was, was sind die eigentlichen Logistik-Handling-Schritte, die es dort gibt, wo gibt es halt entsprechende Liegezeiten, wo eigentlich nichts stattfindet. Man kann parallel natürlich auch dann eben die Flächen analysieren, die Bestände analysieren. Das sind Dinge, die man dann auch eben machen kann. Und wo man dann entsprechend einen Soll-Prozess entwickelt. Ja? Also wie sollte der Prozess sein? Und das kann man jetzt natürlich einfach irgendwie machen als Berater. Aber wenn man jetzt diese Lean-Philosophie ernst nimmt, geht es auch darum, den Mitarbeiter zu befähigen. Das heißt, im besten Fall schult man dann auch die Mitarbeiter, das selber machen zu können und macht dann einen Workshop, wo man die mit einbezieht und gemeinsam ein Umdenken stattfindet, dass jeder auch anfängt, diese Verschwendung zu sehen und dann auch vielleicht entsprechend mit Moderation dann in der Lage ist, zu überlegen, wie kann man so einen Prozess besser machen. Und wenn das gelingt, dann ist es nämlich richtig super, weil dann die Leute immer mehr anfangen, in Prozessen zu denken, immer mehr dann auch diese Verschwendung zu sehen und auch gemeinsam sich tagtäglich auf den Weg machen, die Dinge zu vereinfachen und besser zu machen. Und dann hat man schon ganz, ganz viel von dieser Lean-Philosophie verstanden. Und so macht das dann auch ein guter Berater von außen, dass er eben nicht nur kommt und sagt, das ist jetzt ein guter Prozess, den habe ich hier mal erarbeitet, sondern wirklich auch die Belegschaft mitzunehmen in so einen Veränderungsprozess und so eine Lean-Transformation, sagt man dann auch, sodass man auch als gesamte Logistikorganisation dann ja, von alleine immer mehr in der Lage ist, die Prozesse kontinuierlich besser zu machen. Ja.
Wenn jetzt deine Leute, sag mal, mit Teams arbeiten, die Teams begleiten, auf welche Herausforderungen stoßt ihr denn? Weil du hast es schon angedeutet, ist ein Change-Prozess. Was sind so die Top 3 der Obstacles oder der Sachen, mit denen ihr euch beschäftigen müsst, abseits vom Fachlichen?
Das ist eine gute Frage, was da die Top 3 sind. Es gibt verschiedene.
Oder einfach.
Ich fange mal einfach vorne an, was mir sofort einfällt. Also eine Sache, die ganz oft kommt, dass man sagt, ja, Lean kennt man ja schon. Ich meine, Lean gibt es auch schon lange. Viele Firmen beschäftigen sich schon seit 20 Jahren und länger damit. Und also bei Fischer sind es in der Tat auch schon über 20 Jahre. Und da haben manche natürlich auch vielleicht nicht ganz so repräsentative oder gute Erfahrungen gemacht. Ja? Also ein Klassiker ist zum Beispiel, Man hat mal mit 5S angefangen, ja. Da geht es dann darum, dass man eben quasi oft mit dem Thema Sauberkeit anfängt, aber das ist eigentlich nur ein Part, sondern es geht auch darum, zu standardisieren, zu säubern und so weiter. Im Prinzip den Arbeitsplatz dann auf einen guten Standard zu bringen und den auch weiterzuentwickeln, ja. Aber viele verbinden deswegen, weil man oft mit so einer Methode anfängt, dann Lean mit Putzen, ja. Also habe ich wirklich schon gehört. Das ist dann wirklich extrem, wenn du sagst, okay, eigentlich geht es um Ordnung und Sauberkeit, aber Lean ist dann so verbrannt wie, naja, jetzt müssen wir wieder putzen, ja. So, wo man halt merkt, es ist gar nicht verstanden und man hat dann auch gar keinen Bock mehr da drauf. Also so, das ist das eine. Das andere ist, dass man halt eben sich viel vielleicht mit den Methoden beschäftigt, ja, was ich jetzt schon gesagt habe, mit der Wertstromanalyse, mit eben auch 5S, mit Kanban und was es auch alles gibt, dann entsprechend für Methoden dann auch wirklich so eine Logistik zu steuern. Aber diese Prinzipien nicht verinnerlicht hat und wirklich auch die Belegschaft nicht wirklich mitgenommen hat, ne, sondern dass das von oben so diktiert eigentlich eher ist. Und da kommen wir dann zum Kulturthema und das ist wahrscheinlich mit der schwierigste Part beim Thema Lean, dann wirklich auch diese Kultur zu prägen, jeden einzelnen Mitarbeiter damit reinzunehmen, zu befähigen und dann aber auch die Führungskräfte, ja, weil auch für die Führungskräfte bedeutet das ein Umdenken, vielleicht nicht in Betrieb reinzugehen und mit einem Blick schon zu sehen, ah, das ist die Lösung, dann sage ich, gebe ich eine klare Anweisung, setz das bitte um, sondern Lean Leadership heißt dann eben auch, eigentlich eher so eine Coaching-Rolle einzunehmen und den Leuten dann zu helfen, es selber zu sehen, und mit Fragen zu führen und zu unterstützen, dass sie halt selber darauf kommen und dass man so halt eben auch nachhaltig als Organisation dann Lean lebt. Ja. Und das ist dann schon eigentlich die hohe Schule, wo viele auch noch nicht sind. Ja. Und wo es auch natürlich regelmäßig dann auch Widerstände im Management gibt, weil klar, wenn man es schon immer so gemacht hat, das erlebt man natürlich auf allen Ebenen, dann bedeutet das natürlich erstmal ein Umdenken.
Ich habe mir die Frage gerade so ein Stück weit verkniffen in deiner Antwort vorher, wo du bei dem Thema Coach, Moderator und Berater bist. Wenn man es richtig ernst nimmt, kann es ja eigentlich keinen Berater für Lean-Management geben oder Lean Logistics in dem Fall. So, es muss ja immer ein Moderator sein. Ist das wirklich so in deiner Beratung, dass der Fokus da also wirklich eher auf der Moderation liegt und die Beratung nur dann kommt, wenn die Menschen nicht mehr weiter wissen und du mit deiner Expertise halt eben Denkanstöße geben kannst?
Ja, also Beratung ist ja super vielfältig und das geht wirklich von dem, dass man eher Moderator von einem Workshop ist, ja, oder vielleicht sogar Schulung macht, Trainings macht, Coaching macht, ja, also definitiv. Das geht aber auch bis dahin, dass man wirklich als Berater vielleicht sogar fast schon eher in eine planende, optimierende Rolle kommt, ja. Also weil, das ist ja auch klar, nicht jedes Unternehmen hat immer die Kapazitäten, auch das Know-how, um sich dann auch im Detail mit Prozessen zu beschäftigen, auch mit Technologien und also da reden wir über Digitalisierung, Automatisierung, auch spannende Schnittstellen, wo wir auch in der letzten Episode da mehr geredet haben, wenn es dann um Logistik 4.0 geht. Auch das Know-how hat ja nicht jeder, ne? Und da ist es dann wichtig, schon auch einen Berater zu haben, der einerseits halt eben diese Lean-Prinzipien im Kopf hat, diese Tools und Methoden beherrscht, aber dann halt eben auch weiß, wie kann ich einen zeitgemäßen Logistikprozess aufsetzen, ja, und auch vielleicht dann auch neue Technologien einführen, ob es jetzt ein AGV ist oder auch Zug, ja, wenn ich das halt vorher noch nie gemacht habe, dann kann ich dann den Mitarbeitern so viel die Methoden geben, wie ich will, die werden sich damit relativ schwer tun, ja, und da habe ich dann natürlich auch die klassischen Beratungsthemen, in Anführungszeichen, das ja, ist dann nicht nur Moderation.
Du hast ja sehr viel Erfahrung jetzt im Fabrik- und Produktionsumfeld. Jetzt reden wir heute über Lean Logistics. Gibt es denn Unterschiede, wo du sagst, also wir haben gelernt in der Anwendung der verschiedenen Lean-Methoden, dass das oder das in der Logistik anders oder besser funktioniert als jetzt in der Produktion oder auch andersrum? Oder ist es vom Prinzip her ähnlich?
Also wo man halt so ein bisschen gucken muss, man kann jetzt nicht so klassisch in wertschöpfend und nicht wertschöpfend unterteilen, weil die Logistik ist, wenn man es ganz eng sieht, halt klassisch nicht wertschöpfend, so hart es auch ist, ja, weil der Kunde bezahlt nicht mehr oder weniger, wenn ein Teil irgendwo gelagert oder transportiert wird. Er zahlt natürlich dann mehr dafür, wenn er es nicht abholen muss und es bei ihm dann nachher ist oder in seiner Region oder ja, wo auch immer, oder wenn er es natürlich auch schnell bekommen kann. Ne? Also und da sind wir dann so an einem Punkt, wo man dann merkt, da Logistik ist dann doch sehr, sehr wichtig, ja, und macht dann doch einen großen Unterschied mit Blick auf Service-Level und auch Kundenzufriedenheit und all diese Themen am Ende. Von den Prozessen her gibt es aber eigentlich gar nicht so einen wirklichen Unterschied. Spannender wird es dann eher, wenn man, so man sagt so schön, vom direkten, indirekten Bereich bekommt. Also wenn man dann weniger im Logistik- und Produktionsprozess operativ unterwegs ist, sondern eher an den Bereichen, die drumherum und im Hintergrund eher tätig sind. Da wird es dann eher spannender, weil dann macht man vielleicht keine Wertstromanalyse mehr, sondern halt eine Swimlane, weil es dann vielleicht mehr darum geht, wie die verschiedenen Abteilungen im Büro dann zusammenarbeiten. Und man weniger halt diesen Materialfluss, sondern eben halt den Informationsfluss hat. Aber ansonsten kann man in der Logistik eigentlich mit nahezu den identischen Methoden reingehen. Klar, man hat dann andere Themen, ein bisschen andere Prozesse. Aber ich sag mal so, jede Produktion hat Logistik. Produktion ohne Logistik gibt es ja gar nicht. Das heißt, eigentlich ist die Logistik überall. Man hat ja manchmal Logistik ohne Produktion, aber die Logistik ist eigentlich der Standard.
Ja. Und wie ist so deine Erfahrung, was unternehmensübergreifende Optimierung angeht? Oder spielt es bei euch nicht so die große Rolle?
Ja, doch schon. Also klar ist auch, dass man halt mit diesen Lean-Themen ganz schnell auch eben nicht nur im operativen Prozess ist, sondern ganz schnell auch im Zusammenspiel von operativ und strategischem Prozess. Ja. Ein Beispiel ist Shopfloor-Management. Ja. Das ist so eine klassische Methode auch entsprechend für das Führen vor Ort, ja, was erstmal eine super wichtige Sache ist, wenn wir zum Beispiel über die Teamleiter dann in der Logistik reden, dass sie vor Ort ihr Team führen, die Kennzahlen im Blick haben, Abweichungen managen, Prozesse bestätigen und so weiter. Da gibt es verschiedene Bestandteile. Und im besten Fall bleibt es halt dann nicht beim Teamleiter stehen, sondern dann gibt es eine ganze Kaskade bis hoch zum Geschäftsführer, wo man dann eben aggregiert dann über die einzelnen Abteilungen, Bereiche, dann bis zum kompletten Unternehmen dann halt auch eine Transparenz herstellt. Und dann sind wir dann auf einmal in vielen spannenden Themen drin, die das ganze Unternehmen betreffen. Mit welchen Kennzahlen führen wir? Wie sieht unsere Führungskaskade aus? Also wo und wie, welche werden Informationen geteilt, aber auch Entscheidungen getroffen, im Zweifel auch eben eskaliert. Und dann, wenn wir das Ganze dann wieder auf Lean Leadership auch beziehen, ja, haben wir alle diese Haltung, dass das Entscheidende eigentlich operativ stattfindet im Shopfloor, ja, also in der Logistik. Und wie können wir das als Führungskraft auch unterstützen, eigentlich mit dieser coachenden Haltung, von der ich vorher schon geredet habe, ja. Weil das muss sich dann auch durchziehen durch alle Hierarchieebenen. Das heißt, am Ende ist der Geschäftsführer der Obercoach, weil er muss gucken, dass seine Abteilungsleiter oder Bereichsleiter immer bessere Coaches werden, weil die dann am Ende ihren Teamleitern helfen, gute Coaches zu sein, damit die immer besser den Prozess verbessern können, zusammen mit ihren Teams. Ja, so. Also, und da merkt man auf einmal, das betrifft die komplette Organisation, wenn man sich mit Lean Logistics beschäftigt. Ja.
Jetzt hast du ja eingangs erwähnt, dass es bestimmte Kennzahlen gibt, an denen sich ein Prozess oder eine Prozessverbesserung, weniger Verschwendung, je nachdem, was man halt eben an der Stelle dann betrachten möchte, messen lässt. Jetzt hast du gerade gesagt, dass es ein Leadership-Thema ist. Kommt natürlich dann die Frage hinterher, wie hoch ist denn der Anteil am Leadership? Also wie sehr kann Lean umgesetzt werden oder wie schnell funktioniert das halt eben auch, wenn ich Mitarbeiter dafür begeistern kann, anzünden kann, aktivieren kann. Du hast es gerade gesagt, der Geschäftsführer muss es vorleben, es muss dann in die Ebenen runtergetragen werden, sodass dort relativ viele Experten entstehen. Aus dem menschlichen Aspekt heraus kann ich mir vorstellen, wenn du da reinkommst, wenn ihr da reinkommt mit neuen Ideen, gibt es ja auch erstmal vielleicht ein Stück weit eine Blockadehaltung, die nicht sofort in Begeisterung ausbricht. Wie würdest du das bewerten? Also wie hoch ist der Anteil und wie macht ihr das denn dann im Zweifel in der praktischen Umsetzung auch?
Da gibt's natürlich ganz gute Möglichkeiten, wie man das hinbekommt, auch aus vielen Jahren Erfahrung. Wichtig ist zum Beispiel, dass man sich immer einen Pilotbereich rauspickt, ja. Wo entweder der Druck besonders hoch ist, dass man sagt, hey, da ist die Notwendigkeit da, was zu verändern und auch die Bereitschaft, was zu verändern, oder wo vielleicht auch generell schon Leute da sind, die auch Lust darauf haben. Man muss dann einfach zeigen, dass es funktioniert und dass es einen Unterschied macht. Und der Witz ist, die Leute merken sehr, sehr schnell, wenn es einen positiven Impact hat, also wenn es hilft, wenn es die Prozesse, aber auch die eigene Arbeit besser macht und erfolgreicher macht. Ja. Und da hat dann am Ende auch jeder Lust drauf. Also die Effekte sind halt in der Regel auch für die Mitarbeiter sehr positiv und das sorgt halt dafür, dass sie dann auch davon profitieren und das dann auch unterstützen, wenn sie es einmal erlebt haben. Ja. Klar, es ist deswegen dann nicht gleich ein Selbstläufer. Man muss dann trotzdem die Mitarbeiter eben nicht nur abholen, informieren, sondern auch schulen und auch mit einbinden, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe. Ja, also das braucht schon seine Zeit, aber man kann damit relativ schnell, wenn man mal so einen Pilotbereich gestartet hat und auch das Top-Management dahinter steht, auch da wirklich konkrete Ergebnisse erzielen und das auch umsetzen. Ja. Da wird man nicht von heute auf morgen alles machen, aber da fängt man mal an mit Shopfloor-Management, da fängt man mal an mit einzelnen Workshops, um die Prozesse zu optimieren. Und dann hängt es natürlich auch vom Unternehmen ab, was man sich dann genau anschaut. Aber das, gerade wenn man so einen Prozess verändert, das wird dann recht schnell schon praktisch. Ja.
Um die Lust auf das Thema noch ein bisschen zu steigern, kannst du mal ein paar KPIs als Beispiele nennen und deine Erfahrung teilen, was da möglich ist, dass man rausholt, dass man sagt, so die Kennzahl haben wir um so und so viel verbessert, nur damit man mal merkt, wie viel Power eigentlich Lean hat. So.
Also gerne. Also natürlich ist es immer ist unseriös, irgendwelche Kennzahlen zu versprechen. Das geht auch nicht, aber man kann natürlich von Erfahrungswerten reden. Und was ich ja zum Start oder zwischendrin schon gesagt hatte, ist, die Durchlaufzeit ist immer so eine ganz, ganz wichtige Kennzahl, weil wenn man die reduziert, dann reduziert man automatisch Lagerbestände, automatisch eigentlich auch seine Prozesskosten. Dann hat man automatisch auch in der Regel eine höhere Reaktionsfähigkeit und so weiter. Und bei dieser Durchlaufzeit ist es wirklich gut möglich, die auch zu halbieren. Ja? Also wir sagen sogar, wenn wir so Workshops machen, lasst uns ruhig mal anstreben, wirklich 80-90% Reduktion dieser Durchlaufzeit anzustreben, weil das ist oft möglich, ja, vielleicht nicht dauerhaft, aber so ein bisschen als Nordstern da reinzugehen, zu sagen, hey, jetzt lass uns mal groß denken. Weil das wird bei Prozessoptimierung auch falsch gemacht, dass man immer so denkt, naja, wenn wir als 5 oder 10% besser werden, dann sind wir richtig gut. Dann nehmen wir uns 90 oder 80% vor. Und wenn wir dann nachher 50 einmalig hinkriegen und kontinuierlich bei 30% landen, ja, dann haben wir halt wirklich auch richtig was geschafft. Und das aber auch 50% kontinuierlich hinzukriegen, ist in vielen Unternehmen wirklich auch gut möglich. Ja. Wenn wir natürlich wirklich auf die Kosten gehen oder auch, also Prozesszeiten, Bearbeitungszeiten hast du vorhin genannt, oder halt auch die Bestände, dann ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, da um 50% runterzugehen, als man eher bei kleineren Zahlen. Aber da auch im Bereich 20-30% ist wirklich regelmäßig ohne Problem möglich, ja.
Ja, wenn ich jetzt. Also ich wollte noch dazu sagen, genau, also der Effekt für die Kunden ist halt mega groß. Ne? Wenn du die Durchlaufzeit um 70% reduzierst, weil du, nehmen wir wieder das Führerscheinbeispiel, weil der Beamte darauf wartet, dass das Formular kommt und macht dann eben seinen Stempel und seinen Servus und was er auch immer macht da drauf. Und der Kunde würde es am Folgetag wieder zurückkriegen und nicht 3 Monate warten. Einen besseren Baueffekt kannst du ja kaum erzeugen, ne?
Ja, oder halt direkt, ne? Kannst direkt wieder mitnehmen und fertig, ne? Also das ist ja wirklich, also bei dem Beispiel extrem, weil die Durchlaufzeit extrem lang ist und die Bearbeitungszeit minimal, ja. Das ist ein schönes Beispiel, weil es einfach diesen Kundennutzen einfach in den Mittelpunkt stellt, ja.
Wenn ich jetzt als Hörer von dem Podcast dir zuhöre und Zahlen, nehmen wir die kleinen 20%, nehmen wir die großen 70% Prozessverbesserung, höre, wie informiere ich mich über das Thema? Also jetzt bin ich der Logistiker, ich finde das spannend, ich möchte mich damit beschäftigen, ich möchte vielleicht nicht sofort eine Beratung, sondern ich möchte erstmal überhaupt schauen, mich herantasten an das Thema. Was würdest du dem Hörer empfehlen, sich dem Thema mit seiner Firma, mit seiner Abteilung, wo auch immer er dann halt eben entsprechend arbeitet, sich dem Thema zu nähern?
Also da gibt es verschiedenste Sachen, die man machen kann. Einen machen die Hörer ja schon, Podcasts hören. Ich habe selber auch super viel durch Podcasts gelernt. Also das ist schon mal richtig gut und genau richtig. Dann, was auch immer super ist, sich mit anderen austauschen. Also wir bieten sowas auch immer wieder an, ne, dass das produzierende Unternehmen dann zu Fischer kommen und sich angucken, wie macht das Fischer als produzierendes Unternehmen. Ja. Sowas ist immer gut, zu schauen, wie machen es andere, sich mit denen auszutauschen, voneinander, miteinander zu lernen, sage ich immer so ein bisschen salopp. Und dann einfach ausprobieren. Also es gibt auch so eine Methode im Lean-Management, dass man quasi einfach an den Ort des Geschehens geht, ja. Also go to Gemba, ja, heißt es dann. Und dann gibt es eine Methode, die heißt Kreidekreis, ja. Man zeichnet einfach einen Kreis, stellt sich rein und beobachtet mal, ja. Und das klingt erstmal total banal, aber wenn man jetzt mit den Informationen jetzt hier aus dem Podcast einfach mal guckt, was sind denn eigentlich Tätigkeiten, die wirklich nötig sind und was nicht, und bleibt dann einfach mal eine Weile stehen, ja, 5 Minuten, 10 Minuten, wie auch immer, und beobachtet einfach mal den Materialfluss, beobachtet einfach mal die Abläufe, die Logistik, dann bin ich mir sicher, dann fällt einem schon super viel auf. Und wenn man dann sagt, so, und jetzt können wir alle mal zusammen, interdisziplinäres Team, mal bewussten Azubi noch dazu oder was auch immer, ja, aus den verschiedenen Bereichen, jetzt überlegen wir, wie können wir es besser machen. Ich bin mir sicher, da kommen gute Ideen daraus, ja. Also, man kann das wirklich einfach mal testen. Klar, man merkt dann recht schnell, man kommt vielleicht auch an Grenzen und so weiter, aber das kann ich mal schon so ganz einfach als ganz praktischen kleinen Tipp mitgeben.
Okay, super. Also Tobias, man merkt auf jeden Fall, dass du begeistert bist davon und du magst das jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit, dennoch immer sehr stark dafür sprichst und das wirklich auch sehr stark lebst, denke ich mal. Und wie wir es damals auch, als wir über unsere Podcasts gesprochen haben, von dir gelernt haben, ich glaube, in deinem Podcast versuchst du das auch sehr lean aufzustellen, was du tust, und es kommt auch so an. Jetzt gehen wir so ein bisschen Richtung Ende. Wir haben schon gesagt, dein Podcast ist Fabrik der Zukunft, und ich habe noch eine Frage mitgebracht für dich jetzt, so als jemand, der ganz stark in der Industrie tätig war oder immer noch ist und auch gut vernetzt ist. Wie siehst du denn gerade die Diskussion um das Thema Deindustrialisierung, und die Industrie hat es immer schwerer in Deutschland? Hast du dazu eine Meinung, oder wie ist es so aus der Industrie raus? Wie ist da die Sicht auf das Thema?
Ja, also die produzierenden Firmen haben es dann ein bisschen schwerer wie die Logistik und den Händler, weil der Handel und die Logistik brauchen wir immer irgendwie in Deutschland, egal wo die Produkte produziert werden. Und das ist natürlich schon auch ein Thema, das diskutiert wird, definitiv. Und es hängt sehr von den Branchen ab. Manche Branchen, die sind da noch ein bisschen von entfernt. Andere Branchen, die sind da schon mitten dabei. Ja, wenn wir jetzt Automobilindustrie angucken, da werden auch von den deutschen Automobilherstellern, ne, auch schon immer mehr Autos auch nicht in Deutschland produziert. Und da brauchen wir noch gar nicht über die asiatischen Hersteller und so weiter reden. Da gibt es schon eine gewisse Entwicklung. Jetzt wirklich von der Deindustrialisierung zu reden in Deutschland, da sind wir glücklicherweise auch noch entfernt, also in der Praxis. Was ich aber schon auch sehe, ist eine Investitionszurückhaltung, ganz klar, ne? Also wenn ein neues Werk gebaut wird, dann eher nicht in Deutschland, ja, sondern halt eher vielleicht noch in Osteuropa oder dann mittlerweile eher so Indien oder, ja, keine Ahnung, vielleicht dann noch irgendwie Amerika, ja, Südamerika. Und das ist schon was spannend ist und wo wir aber andersrum uns aber auch nicht verrückt machen müssen, weil, wenn ich in die Fabriken von heute gehe, sehe ich da auch noch so viele Potenziale. Das heißt, ich habe vorhin so schön gesagt, wachsen, ohne zu wachsen. Also wir können in Deutschland auch noch, ohne extrem viel jetzt in Gebäude und Fabriken jetzt als im Sinne der Hülle zu investieren, können wir da auch in Zukunft noch deutlich mehr produzieren und auch sehr erfolgreich produzieren. Und wir müssen auch noch deutlich schlanker werden in unseren Prozessen. Wir müssen aber auch nach wie vor investieren, ne? Das ist, glaube ich, auch wichtig. Also wenn wir nicht weiter in auch Themen wie Digitalisierung, Automatisierung auch investieren, und da haben wir in Deutschland leider auch im Produktionskontext noch einen hohen, wirklich sehr hohen Bedarf, dann werden wir da auch noch weiter zurückfallen. Aber wir sind in Summe auch nach wie vor gut, ne? Also Fischer ist das beste Beispiel. Wir produzieren wirklich Dübel und Schrauben im Großteil im Schwarzwald für die ganze Welt. Natürlich haben wir auch internationale Werke, aber der Großteil der Produktion findet wirklich in unseren Werken im Schwarzwald statt, ne? Und das geht wirklich von Betonschrauben bis hin zu dem klassischen Dübel, wie man ihn kennt, oder Holzbauschrauben. Ja? Und das wissen viele gar nicht, dass wir sowas wirklich in Deutschland fertigen. Ja? Das kann man noch nach wie vor wettbewerbsfähig machen, aber man muss dafür auch sehr schlank aufgestellt sein.
Also man muss alle Chancen nutzen, die sich einem bieten, und Lean ist sicher eine davon, ne? Wahrscheinlich.
Ja, absolut. Und das alleine reicht aber auch nicht, ne? Das muss man auch sagen. Also Lean ist da eine super Grundlage und ein super Werkzeug, aber wenn man sich dann nicht auch noch parallel mit den Themen Digitalisierung und Automatisierung und so weiter beschäftigt, also ist vielleicht auch nochmal ein guter Abschluss auch zum Thema Lean Logistics. Ja? Also wir dürfen Prozessoptimierung nicht ohne die Möglichkeiten der Digitalisierung und Automatisierung denken. Ja, das ist so, so wichtig, und das sage ich fast jeden Tag, weil da wenn man immer nur optimiert, aber die zeitgemäßen Möglichkeiten nicht nutzt, dann nutzt man halt das Optimierungspotenzial nicht. Aber auch andersrum ist es wichtig. Ich sehe halt super viele Automatisierungsprojekte und auch Digitalisierungsprojekte, wo ich mir denke, hey Leute, nur weil ihr eine Software einführt, habt ihr jetzt nicht einen geilen Prozess. Ja? Also bitte beschäftigt euch vorher intensiv mit euren Prozessen, mit genau diesen Prinzipien und auch dem Vorgehen, was ich vorhin beschrieben habe. Dann wird es nämlich richtig gut. Und das Gleiche auch bei der Automatisierung. Ne? Ich kann mich verlieben in irgendwelche Technologien und ich kenne viele Firmen, die haben AutoStore eingeführt, die haben AGVs eingeführt, die haben tolle E-Ink-Barcodes an ihren Ladungsträgern und Regalen. Ja? Alles tolle Technologien, aber wenn der übergreifende Materialfluss einfach nicht sauber ist, die Prozesse nicht aufeinander abgestimmt sind und so weiter, dann bringt mir das im Zweifel sehr, sehr wenig. Ja.
Also ist immer so ein Wechselspiel der beiden Veränderungen, oder? Einmal das eher Disruptive in eine neue Technik reinzubringen, aber dann auch wieder das Optimieren in der Sache im Zusammenbringen aller Puzzleteile des Gesamtpuzzles, ne, oder des Gesamtprozesses, wie du es gesagt hast.
Ja, es ist ein Zusammenspiel, ne? Also es ist hoffentlich kein Wechsel hin und her, sondern wirklich, man muss beides miteinander betrachten und dann ist man richtig gut.
Sehr cool. Vielen lieben Dank für die Antwort, für deine Antworten auf unsere Fragen. Ich hoffe, oder andersrum, ich habe eine ganze Menge mitgenommen. Ich hoffe, unsere Hörer haben davon auch eine ganze Menge mitgenommen. Du kennst es von unserer letzten Folge. Es gibt immer die obligatorische letzte Frage, die wir dir stellen. Die wollen wir dir natürlich auch dieses Mal stellen. Und zwar, welches Buch, Film, Podcast, anderweitiges Medium hat dir die Inspiration geliefert, deinen Weg so zu gehen, wie du ihn bisher gegangen bist? Hast du da irgendwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest als kleine Empfehlung?
Ja, also was definitiv ein Buch ist, was mich gerade sehr beschäftigt und was auch perfekt zum Podcast passt, deswegen würde ich das hier empfehlen, ist die Toyota Kata von Mike Rota. Da geht's gerade so um diese Routinen, ja, also wie Verbesserungsroutinen, aber auch Führungsroutinen, da gehört auch das Thema Coaching, was ich heute angesprochen habe, mit rein, wo ganz, ganz viel von dieser Lean-Philosophie auch rüberkommt und beschrieben wird. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ja, legt auch eine gute Grundlage für alle, die sich noch intensiver mit diesem Thema beschäftigen wollen.
Sehr cool. Suchen wir raus, packen wir natürlich unten in die Shownotes als deine Empfehlung. Und dann können die Hörer dort gerne tiefergehendes Material finden. Wenn es sie dann so anzündet, dürfen sie dich natürlich auch ansprechen. Finden dich dann auch bei uns unten in den Shownotes drin. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst, dass du die ganze Zeit mitgebracht hast und die ganzen Antworten auf unsere Fragen, die ganzen Insights zum Thema Lean Logistics. Ich fand es sehr spannend, auch immer wieder an den Zwischenfragen, die ja dann von uns kamen, das ganze Thema dann doch etwas noch tiefer auf die Logistik dann halt eben so schieben zu wollen. Von daher glaube ich, dass echt der grundlegende gute Gedanke dahinter ist, halt eben kontinuierlich an einem Thema dran zu bleiben, unabhängig davon, was gerade die Einflussfaktoren sind, ohne die Einflussfaktoren an der Stelle dann halt eben zu vernachlässigen.
Genau.
Fand ich sehr spannend.
Super, vielen Dank für eure Fragen und vielen Dank für die Möglichkeit, dabei zu sein.
Aber gerne doch. Dann in 100 Folgen gerne wieder. Mal gucken, was sich da bis dahin in der Fabrik und in der Produktionslogistik, aber auch in der Logistik getan hat. Finde ich immer sehr spannend als Update. Ja, in diesem Sinne, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Hört gerne mal in den Podcast von Tobias rein. Fabrik der Zukunft packen wir auch unten als Link in die Shownotes natürlich mit rein. Dort geht es dann um das Thema Produktionslogistik, falls euch das interessiert. Und wenn ihr Fragen zu Lean Logistics habt, die tiefergehend sind, dürft ihr ihn natürlich gerne ansprechen. Ich bedanke mich, verabschiede mich und wir hören uns nächste Woche wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank und ciao, ciao.